Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Dieses Wort steht über dem heutigen Sonntag, der heißt Esto Mihi. Und wir heißen Sie ganz herzlich willkommen und begrüßen auch besonders in unserer Mitte Herrn Pfarrer Manz mit seiner Frau, wo ich gerade nicht weiß, wo sie sitzt. Sie hat sich nach hinten verzogen. Ja, mit Ehepaar Manz sind wir als Eitlinger Schwestern schon viele Jahre gut und eng verbunden und manche von unseren auswärtigen Gästen kennen Herrn Pfarrer Manz sicher auch schon von manchen Gottesdiensten. Heute wird er uns auch die Predigt halten. Und das Gute ist, wissen Sie, er ist nämlich ein frisch gebackener Ruheständler. Und die können wir nämlich richtig ausnutzen. Also Sie werden ihn dieses Jahr noch öfter treffen. Freuen wir uns sehr. Wir singen jetzt aus dem grünen Liederbuch das Lied Er weckt mich alle Morgen. 348, alle 5 Strophen. 348. Wir beten. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt auch heute Morgen in diesem Gottesdienst bei dir sein dürfen und dass du selber uns die Ohren, die Herzensohren öffnen willst, dass wir hören, dass wir auch verstehen, was das für unser ganz persönliches Leben meint, was du uns sagst. Wir möchten gerne aber auch bitten, dass du unsere Herzen frei machst, dass du von uns wegnimmst, was uns ablenken will, was uns hindern will, was uns innerlich beschäftigt. Bitte schenk doch, dass wir wirklich hören können. Und Herr, wir danken dir, dass wir mit deiner ganz großen Gemeinde, die es auf dieser ganzen Welt gibt, jetzt auch vereinigt sind, weil wir mit ihnen zusammengehören durch dich. Und dass wir sogar mit denen, die schon bei dir sind, vereinigt sein dürfen unter deinem Wort. Danke, dass wir jetzt in der Stille dir das sagen dürfen, was uns gerade ganz persönlich bewegt. Und so bitten wir, segne du dein Wort an uns und auch an unseren Kindern. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus Lukas 10 einige Verse. Danach setzte der Herr weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Dörfer und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe, und grüßt niemanden unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt. Denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, Ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wir singen jetzt von dem Lied Du meine Seele singe im roten Liederbuch 197. 197, die Strophen 1 bis 4.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie hören es an meiner Stimme. Die will nicht mehr. Schon seit 4 Jahren mutwillig zerstört, wieder besseres Wissen. Gesungen, wo ich hätte schweigen sollen. Und ja, jetzt muss ich damit leben. Ich hoffe, Sie können mich überall verstehen. Im anderen Fall rücke ich das Mikrofon noch etwas näher. Geht's überall. Gut, wunderbar. In der Bibel steht eine abenteuerliche Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn. So hat es Matthäus aufgeschrieben im Kapitel 20 in den Versen 1 bis 16. Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste Stunde. Wissen Sie, wie viel Uhr das es da war? Mittag, 12, genau. Also in Israel zählt man die Tagstunden und die Nachtstunden je separat und der Tag beginnt morgens um 6, also Mittagszeit. Und um die 9. Stunde, mittags um 3, tat dasselbe. Und um die 11. Stunde ging er abendmals aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn. Und fang bei den Letzten an, bis zu den Ersten. Da kamen die um die 11. Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du schält rein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Liebe Brüder und Schwestern, man hat Jesus immer mal wieder vorgeworfen, er sei unkonkret. Er würde alles so verklausulieren, dass man nicht genau weiß, was meint er denn eigentlich. Und so eine und andere Geschichte wird dann erzählt, dass auch seine Jünger ihn gefragt haben: Wie war das nochmal? Kannst du es uns nochmal erklären? Wir haben das auch nicht geblickt. Und nun macht Jesus einmal etwas ganz konkret. Punkt für Punkt geht er diese Geschichte durch und die hat wohl jeder verstanden. Und Jesus hat natürlich auch ganz genau gesehen, wo die Leute sich aufregen. Und wenn wir den Schluss der Geschichte nicht gehört hätten und denken, ja, so kann man es auch machen, da hätte man sich vielleicht auch aufgeregt und gesagt, das ist doch ungerecht. Also beim besten Willen, so geht's nicht. Ein Arbeitgeber unserer heutigen Zeit, der hätte vielleicht auch mit seinen Arbeitern je individuellen Lohn ausgehandelt. Aber er hätte zugleich im Arbeitsvertrag eine Klausel unterschreiben lassen, dass über dieses Anstellungsverhältnis gegenüber anderen Mitarbeitern Stillschweigen zu wahren ist, damit die Sache nicht ruchbar wird. Und dieser Hausverwalter, der macht's öffentlich und demonstriert's auch noch. Also wenn einem da nicht der Kragen platzt oder die Hutschnur hochgeht oder sonst irgendetwas, dann weiß ich auch nicht. Die Klage der Arbeiter geht ohne förmliche Anrede, ohne Zurückhaltung. Sie platzen einfach heraus. Wie kannst du nur? Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Diese Letzten. Da merkt man schon gleich den ganzen Ärger. Also Jesus hat gar nicht abgewartet, bis die Zuhörer ihn fragen und sagen, was ist denn das für eine kuriose Geschichte, sondern er hat die Pointe gleich selber miterzählt und damit einen Großteil vom Wind aus den Segeln genommen. Dann könnte man diesem Arbeitgeber alles Mögliche vorwerfen. Man könnte ihm vorwerfen, dass diese Lohn- und Arbeitszeitvereinbarung doch ziemlich vage ist. Also wie kann man nur so vorgehen? Wer hat dich da beraten? Wer hat dir diesen Tipp gegeben, dass man es so macht? Natürlich, die nur eine Stunde gearbeitet haben, die haben sich ins Fäustchen gelacht, haben sich die Hände gerieben, ihren Lohn eingesackt und sind gegangen. War das nur ein Versehen? Oder steckte da Absicht dahinter? Es gibt in dieser Welt verschiedene Menschen, die hinter solchen Entscheidungen stehen. Das sind die einen, die nennt man Berater. Die haben das ganze Wohl einer Firma und eines Instituts im Blick und versuchen, dem Verantwortlichen dieses Hauses einen solchen Rat zu geben, der für alle gut ist, der für die Mitarbeiter gut ist, der für die Leitung des Hauses gut ist, der am Schluss den Gewinn oder Profit rausholt, der notwendig ist, um den Betrieb am Laufen zu halten. Als ein Berater, der könnte dann vielleicht zu einem Arbeiter sagen, mach's, du kriegst nichts Besseres. Da gibt es eine zweite Sorte von Ratgebern. Die nennt man Lobbyisten. Haben Sie den Begriff schon einmal gehört? Ich habe mich da mal schlau gemacht und habe mal nachgeschaut, wie viele Lobbyisten denn im Europaparlament unterwegs sind. Es sind im Europaparlament 751 Abgeordnete aus ganz verschiedenen Ländern Europas. Und hinter diesen 751 Abgeordneten steht eine Vielzahl von Lobbyisten. Weiß jemand, wie viele das sind? Auf der offiziellen Seite des Europaparlaments steht eine Zahl und die hat mich umgehauen. 15.000. Was sind das für Leute? Ich möchte nicht politisieren, ich möchte auch nicht polarisieren, aber die 2,5 Minuten müssen jetzt sein, damit Sie Zusammenhänge von Lobbyisten und Politikern verstehen, weil genau das gleiche Spiel spielt sich auf dem Marktplatz und auf dem Weg zum Weinberg des Weinbergbesitzers in unserer Geschichte statt. Aber bei dem, was heute geschieht, kann man das deutlich machen, weil es gerade in aller Munde ist. Klimawandel. Er sei menschengemacht. Ja, da ist sicher etwas dran. Den Klimawandel gibt es, unbestritten. Aber was ist daran menschengemacht? Wenn den Lobbyisten wirklich daran gelegen wäre, das Klima zu schützen, dann würden sie bei zwei Gasen eingreifen. Das eine Gas ist das Methan und das andere Gas ist der Wasserdampf. Das Methangas ist in der Tat hausgemacht. Sind Landwirte unter uns? Die dürfen das jetzt nicht falsch verstehen. Rinderzucht hat einen unglaublich hohen Anteil am Methanausstoß, der menschengemacht ist. Wollten wir darauf verzichten? Dann gäbe es keinen Joghurt mehr, es gäbe keine Milch mehr, es gäbe keinen Käse mehr, es gäbe irgendwann auch mal keine Schuhleder mehr. Denn dazu braucht man auch Rinder. Die Veganer wären jetzt fein raus, dass sie sagen, Rindfleisch esse ich sowieso nicht und dann ist ja alles gut. Eine zweite Methanquelle, man sollte es nicht glauben, aber es ist so, ist die asiatische Form des Reisanbaus, diese Nasspflanzung. Unmengen an Methan werden da frei. Wollte man den Reisanbau unterbinden und damit eine Hungerkatastrophe auslösen? Da kann man nicht dran gehen und die Lobbyisten machen da auch einen schönen großen Bogen drum. Obwohl jeder weiß, dass Methan etwa 30 bis 50 Mal klimaschädlicher ist als beispielsweise das in Verruf gekommene CO2. Wir können daran nichts ändern. Es gibt noch viele natürliche Methanquellen, die bleiben jetzt mal außen vor. Ein zweites Gas, Wasserdampf. Er wird durch Flugzeuge in Höhen gebracht, wo er nicht hingehört. Wir können das schön beobachten an diesen Kondensstreifen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Vor einigen Jahren haben britische Wissenschaftler festgestellt, dass dieser Wasserdampf in Form dieser Kondensstreifen ungemein klimaschädliche Auswirkungen hat, weil er sich im Laufe des Tages fein verteilt. Und wer das mal beobachtet, morgens noch strahlend blauer Himmel und gegen Nachmittag ist plötzlich so eine ganz dünne Hochnebelschicht da. Und erst vor anderthalb Wochen, Donnerstag, 13. Februar, hat der Regierungssender Deutschlandfunk, er wird nicht über unsere Gebühren bezahlt, sondern direkt von der Bundesregierung, in der Sendung Forschung aktuell eben wieder aus Großbritannien von einem Forscherteam berichtet, die ein weiteres Mal auf die Klimaschädlichkeit dieser Kondensstreifen hingewiesen haben. Wer unter den Jüngeren mit dem Internet umgeht, der kann das gerne suchen bei Deutschlandfunk Programm und dann schauen Sie oben rechts in diesem Datumkasten nach dem 13. Februar und dann um 16.30 Uhr die Sendung Forschung aktuell und dann kommen Sie, wenn Sie da draufklicken, auf die Audios, die kann man alle nachhören. Da geht auch keiner dran. Flugverkehr ist wichtig, damit die Wirtschaft brummt. Kein Lobbyist käme auf den Gedanken, den Flugverkehr einzuschränken. Wenn aber immer mehr Flugzeuge unterwegs sind, müssen die in immer größeren Höhen fliegen, damit sie sich nicht in die Quere kommen. Das alles wird geschluckt. Das ist menschengemacht, aber daran dreht niemand. Am CO2 wird gedreht. Und das schon seit den 80er Jahren. Und die Bundesregierung hat im Jahr 1990 eine Enquete-Kommission ins Leben gerufen und 11 Professoren aus ganz unterschiedlichen Universitäten in Deutschland sind zu dem Ergebnis gekommen, dass CO2 nicht klimaschädlich ist. Im Gegenteil, es ist ein Dünger und große Gartenbaubetriebe begasen ihre Gewächshäuser mit CO2, um das Pflanzenwachstum anzutreiben und das mit großem Erfolg. Außerdem ist CO2 schwerer als Luft, es sinkt also nach unten und nicht nach oben. Warum schießt man sich auf das CO2 ein? Es gibt nur einen einzigen Grund. Dort ist Geld zu verdienen. Und die Bundesregierung hat es mittlerweile auch erkannt und hat die CO2-Steuer eingeführt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Diesen Bericht der Enquete-Kommission hätte die Bundesregierung gerne wieder unter Verschluss. Dumm nur, dass das Internet nichts vergisst. Und alles, was dort einmal drin steht, ist abrufbar. Man muss nur wissen, wonach man sucht. 1990, der Bericht der Arcade-Kommission. Und die Bundesregierung muss jetzt wieder besseres Wissen handeln, weil sie von Europa getrieben ist mit Strafmaßnahmen, wenn sie das nicht tut. Und die Europaabgeordneten sind getrieben von den Lobbyisten. Und die Lobbyisten sind getrieben von den Konzernen, die dahinter stehen. Die haben die Aufgabe, danach zu schauen, dass Geld verdient wird. Und wir stecken mittendrin und kommen nicht raus. Dann gibt es eine weitere Gruppe, die ist erst seit ein paar Jahren unterwegs, die sogenannten Influencer. Sie von denen schon mal was gehört? Klingt zunächst ganz harmlos, also hat nichts mit der Influenza zu tun. Die Influenza ist ja eine nicht ganz ungefährliche Geschichte, an der sind im vergangenen Jahr 2019 immerhin 25.000 Bundesbürger gestorben. Das ist also kein Pappenstiel. Aber die Influencer, die haben eine andere Aufgabe. Die sagen zwar nicht, machst du, kriegst nichts Besseres. Und die sagen auch nicht, lass das mal lieber, ich zeig dir was anderes. Sondern die sagen, ich mach dir's vor. Und das ist keine nebensächliche Geschichte. Wenn es das eine wäre, wo man schmunzelnd drüber gehen könnte und sagen, ja, das sind halt so Spinner, die einen am Leben teilhaben und die Kamera laufen lassen und das Mikrofon, wenn sie sagen, ich gehe mal eben aufs Klo und nachher wiederkommen. Wenn das so wäre, dann hätte das Deutsche Pfarrerblatt, ein renommiertes Presseorgan, das Monat für Monat in meinem Briefkasten ist, dann hätte das Deutsche Pfarrerblatt nicht im vergangenen Jahr dieses Thema aufgegriffen. Und da wird berichtet von einer Sarah. Und diese Sarah lässt über einen Film, beziehungsweise über einen Livestream, wie man das nennt, also da läuft eine Kamera und ich kann direkt zugucken in ihrem Zimmer, was die da tut. Und da lässt sie die Menschen an ihrem Leben teilhaben. Und sie hat innerhalb von wenigen Monaten über 600.000 Follower gefunden. Da gibt es so ein kleines Knöpfchen, da klickt man drauf und das heißt Like, also ich mag das oder ist in Ordnung, okay, mach damit. Und dann kriegt man so ein kleines Cookie, so ein kleines Küchlein auf seinen PC, das dieser Dame signalisiert, ah, der oder die war schon mal da und hat schon mal zugeschaut. Sie weiß zwar nicht, wer das ist, aber das funktioniert. Und für den PC-Benutzer ist es ganz einfach, weil er da blitzschnell, ohne lang suchen, wieder auf die Seite kommt, auf der er irgendwann einmal war. Über 600.000 Follower. Follower nennt die englische Übersetzung des Neuen Testaments die Jünger. Die Nachfolger. Merken Sie, was da sprachlich passiert? Und wie Worte eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und diese Influencer, die sind davon abhängig, dass man ihnen Kommentare schreibt. Und da gibt es zwei Sorten, nämlich die Bewunderungskommentare und die Hasskommentare. Dazwischen gibt es nichts. Und je nachdem, wie sich das verteilt, reagieren die Influencer und ändern ihre Meinung und das, woran sie teilhaben lassen. Und viele Leute schauen dazu, stundenlang schauen dazu und lassen sich berieseln und lassen sich beeinflussen von diesen Influencern. Was hat das mit unserer Weinberggeschichte zu tun? Sehr viel. Denn hier passiert genau dasselbe. Nur, die Berater, also ich sage jetzt mal einfach, das sind wir, die wir unterwegs sind und Menschen einladen zum Glauben an Jesus. Die den Enkeln, den Kindern, Nachbarskindern, Arbeitskollegen, wer auch immer, Jesus groß machen. Zu sagen, glaub an Jesus. Arbeite im Weinberg Gottes. Und dir wird es gut gehen. Gott lässt sich nichts schenken. Und was passiert? Dann kommen die Lobbyisten. Im Gegensatz zu Europa, wo man die Zahl kennt und wo man auch weiß, da sind einem konkrete Menschen gegenüber, sind die Lobbyisten, die auf dem Marktplatz und auf dem Weg zum Weinberg Gottes, ist ja uns doch klar, dass hier von Gott die Rede ist, die sind da unterwegs, aber unsichtbar, deshalb aber nicht weniger wirksam. Die Bibel nennt diese Lobbyisten Dämonen. Und die haben auch eine Aufgabe. Die handeln nicht in die eigene Tasche, sondern sie haben einen Auftraggeber. Und diesem Auftraggeber müssen sie zuarbeiten und machen das hocheffektiv. Und fangen bei den Grundschülern an. Wenn die dann im Elternhaus hören, es gibt doch gar keinen Gott. Oder wenn es dann mit 12, 13 an die Frage geht, Konfirmandenunterricht ja oder nein, dann stehen diese Lobbyisten auf dem Schulhof. Und dann sagt einer zum anderen, was, du willst dich konfirmieren lassen? Du gehst in Konfirmandenunterricht, da gehe ich nicht hin. Und innerhalb vom Freundeskreis wird ein solcher Druck aufgebaut, dass selbst einer, der gehen würde, plötzlich sagt, nee, also wenn mein Freund nicht geht, dann gehe ich auch nicht. Und dieser Lobbyismus hat in der Zwischenzeit Ausmaße angenommen, das macht mich sehr traurig. Meine letzten Konfirmandenjahrgang, den ich im Jahr 2019 konfirmiert habe, es war ein kleiner. 30 Eltern haben wir angeschrieben im Jahr davor. 12 haben sich konfirmieren lassen. Und dieser Trend kommt aus der Großstadt mittlerweile auch aufs Land und das macht vor keiner Gemeinde mehr Halt. Merken Sie, was hier geschieht. Und das ist ja gerade die Zeit des Konfirmandenunterrichts, wo sich Menschen noch prägen lassen, wo sie sich noch führen lassen, wo sie noch nicht ganz festgelegt sind. Natürlich gibt es schon bereits Orientierungen, aber es ist immer noch etwas im Fluss und immer noch etwas offen. Und dann habe ich als Konfirmator keine Chance, mit Kindern, die hier auf der Suche sind, auch auf der Suche nach Lebensantworten, mit denen ins Gespräch zu kommen und ihnen Jesus groß zu machen. Weil sie schlicht und einfach nicht in den Unterricht kommen. Und die Eltern sagen, das müssen unsere Kinder selber entscheiden, als ob ein 12-, 13-Jähriger entscheiden kann, was Konfirmandenunterricht und Konfirmation bedeutet. Und auch meine Werbung, dann lasst uns doch von Pfingsten bis zu den Sommerferien mal starten und dann schaut in den Sommerferien, will ich weitermachen oder nicht. Ganz unverbindlich, ganz niederschwellig. Es geschieht nicht. Bei den Erwachsenen nicht anders. Sonntag für Sonntag läuten die Glocken, jetzt heute Morgen habe ich sie nicht gehört. Sie sind trotzdem da, schön. Da wohnen Menschen direkt neben der Kirche, hören am Sonntagmorgen die Glocken. Und das nicht nur zu Gottesdienstbeginn, sondern schon eine ganze Stunde vorher, eine halbe Stunde vorher und wissen, jetzt ist Vorbereitung des Gottesdienstes. Und selbst wenn es zusammenläutet und man sich dann ansieht, also die halbe Viertelstunde, sprich 7,5 Minuten, die es zusammenläutet, die reicht aus, dass man sich anziehen kann, sich auf den Weg macht und dann nach dem Orgelvorspiel noch zum ersten Lied im Gottesdienst einläuft. Das würde alles reichen. Die Influencer sagen, ach, Frühstück ist gerade so gemütlich, ist doch gerade so schön. Ich möchte gern sitzen bleiben und mit der Familie reden, man sieht sich sonst die ganze Woche nicht. Und dann bleibt man sitzen. Und dann geht es Sonntag für Sonntag und irgendwann hört man die Glocken gar nicht mehr, weil man sich so an dieses Gebimmel gewöhnt hat, dass es einem gar nicht mehr auffällt. Das sind Lobbyisten, die dahinter stehen und die einem alles wegnehmen. Jesus hat es mal in eine sehr schöne Geschichte gepackt mit dem vierfachen Ackerfeld. Die möchte ich jetzt nicht entfalten, aber dort passiert genau das in diesem Bildwort, was diese dämonischen Lobbyisten fertigbringen. Und deshalb ist es ein großes Gnadengeschenk, wenn Gottes Einladung trotzdem an die Herzen dringt und sich Menschen aufmachen und zu Jesus kommen und diesen Ruf nicht überhören. Jetzt wird es konkret. Diese Lobbyisten, die schauen auf den Weinbergbesitzer und sagen, hey, also, was der Mann sich alles in seinen Betrieb holt. Klar, wir haben es vorgehört, die Ernte ist groß, aber es fehlt an Arbeitern. Ja, was macht man dann? Dann stellt man einfach auch Hilfskräfte ein. Oder ob es in einem anderen Gleichnis von Jesus zu sagen, dann geht man an die Hecken und Zäune und sucht, wer da noch auf dem Weg ist und wer Lebensfragen hat und Antwort auf diese Lebensfragen haben möchte. Wer das Glück sucht, wer Erfüllung in seinem Leben sucht. Und dann lädt man die ein und sagt, komm, arbeite doch in diesem Weinberg. Wenn der in den Himmel kommt, dann will ich dort nicht hin. Diesen Satz habe ich nicht nur einmal gehört. Dann wird auf den Lohnbuchhalter geschaut, der schauen muss, dass Arbeitslohn und Arbeitszeit irgendwo in einem Verhältnis sind, dass Überstunden korrekt bezahlt werden, dass der Urlaub gewährt wird und so weiter und so fort. Und dieser Lohnbuchhalter, der sieht sich nun einem Chef gegenüber, der eine 6-Stunden-Woche eingeführt hat. Ihr lieben Geschwister, ich sage es euch, wenn es eine Gewerkschaft gäbe, die eine 6-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich einführen würde, der würde ich sofort beitreten. Dann schaut man auf den Geschäftsführer. Wie geht denn der mit dem Geld um? Ist der niemand Rechenschaft schuldig? Da heißt es in der Bibel, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Und dann schaut man auf den Firmenbesitzer. Der fährt doch seine Firma an die Wand, wenn er so mit dem Geld umgeht. Also eine reale Firma in unserer Welt, die würde das kein Jahr überstehen. Die müssten zumachen. Ich habe es gestern gelesen, dass Aldi Nord in Zahlungsproblemen steckt. Dort läuft es auch aus dem Ruder. Immer billig, billig, billig. Und irgendwann merkt man, das System funktioniert nicht mehr. Also da habe ich dann auch gestaunt. Das geht in unserer Welt sehr schnell, selbst bei so großen Lebensmittelkonzernen. Und dann lese ich von diesem Firmenbesitzer im Johannesevangelium 1. Kapitel. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und dann lässt uns dieser Firmenbesitzer in seine Kasse schauen. Offenbarung 21 und 22 macht Gott nicht nur die Kassenbücher auf, sondern auch seinen Kassenschrank. Und was steht dort? Dieser Firmenbesitzer, Gott kann es sich leisten, dass er die Zufahrtsstraßen zu seiner Firma und die Aufenthaltsplätze in seiner Firma mit purem Gold pflastert. Und dann soll dieser Firmenbesitzer nicht in der Lage sein, mit seinem Hab und Gut das zu machen, was er will, und jedem das Gleiche geben. In unserem Abschnitt vor diesem Gleichnis, vor dieser Geschichte, fragt Petrus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was haben wir davon? Diese Frage ist keine Frage des 20. und 21. Jahrhunderts, sondern sie ist uralt. Menschen zu allen Zeiten haben das gefragt. Was haben wir davon, dass wir Jesus nachfolgen? Das ist eine berechtigte Frage. Jesus ist darauf eingegangen. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr meine Follower seid, die ihr mir nachfolgt, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben erben. Wir dürfen die Frage stellen, was haben wir davon? Wir müssen sie stellen. Jesus selber fordert dazu auf, diese Frage zu stellen. Und sagt einer, der einen Turm bauen will, der muss zuvor seine Finanzen überschlagen. Wer in den Krieg ziehen will, der muss zuvor ausloten, ob er überhaupt eine Chance hat. Ihr müsst fragen, was bringt mir das? Und ihr müsst eine Antwort finden auf diese Frage, sonst nagt sie an euch und lässt euch nicht in Ruhe. Und diese Antwort, die finden wir in der Bibel, die finden wir bei Jesus. Und wohl dem, der nicht auf die Lobbyisten hört, die da auf den Marktplätzen und am Wegesrand bis zum Eingang vom Weinberg stehen und uns den Glauben an Gott madig machen wollen und uns Gott als einen Geizigen, als einen Knicketen, als einen Päben, Weinbergbesitzer, der nur dasteht und Strichle macht, wenn mir mal ein Lapsus unterlaufen ist oder wenn ich vielleicht auch mal keine Lust mehr habe, die Gebote Gottes zu achten und mutwillig ein Gebot übertrete und dann werden Striche gemacht. Und irgendwann kommt die Abrechnung. Ein Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Ja, so heißt so ein Spruch, mit dem man Gott karikiert und madig machen will. Was für ein Unsinn. Es geht um etwas anderes. Ganz am Anfang heißt es, das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Was hat dieser Satz für eine Bedeutung? Wenn wir diese 12 Arbeitsstunden in diesem Weinberg einmal verdichten und sagen, das ist verdichtete Lebenszeit eines Menschen, dann kommen wir der Sache schon näher. Das heißt, es gibt Menschen, die in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend zum Glauben gekommen sind und es gibt solche, die haben das erst im Erwachsenenalter oder manche erst im Großvater- und Großmutteralter erlebt. Oder noch Dichter, der Schächer am Kreuz, wenige Augenblicke vor seinem Ableben, hat er zum Glauben an Jesus gefunden. Bei mir werden es im nächsten Monat 51 Jahre. Ein Jahr nach der Konfirmation habe ich es bei einem Vorschlag verstanden und kapiert. Obwohl ich in einem frommen Elternhaus aufgewachsen bin und der Glaube an Jesus bei uns so zum Leben gehört hat, wie der Schöpflöffel zur Suppe. Das war alles normal, das war nicht aufgesetzt, das war das tägliche Leben. Bibel lesen, beten, mit Jesus reden, von Jesus erzählen, in Gottesdienst gehen, in die Liebenzeller Gemeinschaftsstunde gehen, in den EC-Jugendkreis und alles, was dazu gehört. Das war alles völlig normal. Und doch hat es bei mir eben gebraucht, bis zum März 1969, dass ich kapiert habe, das hat ja was mit mir zu tun. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin 51 Jahre Christ, ich habe mich bemüht, ich habe Theologie studiert, ich wollte ursprünglich mal Elektroingenieur werden, aber Gott hatte eine andere Idee. Und dann herzugehen und zu sagen, okay, was habe ich denn davon? Als Elektroingenieur hätte ich mittlerweile das 3- oder 4-fache von dem bekommen, was meine Landeskirche mir zahlen kann. Natürlich könnte man solche Vergleiche anstellen, aber die führen in die Irre. Für mich ist ein anderer Vergleich viel, viel wichtiger geworden. Und der ändert dann auch unseren Blick und gibt eine Antwort auf das, was habe ich davon? Ich war 51 Jahre an die Gebote Gottes gebunden und habe zugeschaut, wie die anderen lustig und fidel gelebt haben, ohne sich darum zu kümmern. Da ist manches gelungen, vieles auch gescheitert. Und wenn man dann beim Klassentreffen mal schaut, wer ist denn noch in einer ersten Ehe, dann sieht es auch noch mal etwas anders aus. Ich habe 51 Jahre lang in dieser Gewissheit gelebt, ich bin Gottes Kind. Und mein Herr hat mir versprochen, Johannes 10, kann man das nachlesen, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Und dem Propheten Jesaja heißt es, Helmut, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Und der Paulus hat für sich selber die Antwort so formuliert, ich bin gewiss, dass nichts mich trennen kann von der Liebe Gottes. Und dann zählt er ein paar Dinge auf, augenzwinkernd nimmt auch die Engel dazu, die ja alles andere als die Aufgabe haben, mich von Gott zu trennen. Ich habe 51 Jahre lang von dem Geschenk der Vergebung gelebt. Wenn ich schuldig geworden bin, zu Jesus gekommen bin, ihn um Vergebung gebeten habe, habe ich es erfahren, dass er vergibt. Und wisst ihr, was Vergebung bei Gott heißt? Psalm 103, Psalm 139, Matthäus 6 und viele, viele andere Stellen. Wenn Gott vergibt, dann geht er mit unserer Schuld so um, als wäre sie nie geschehen. Und dieses Lied, Vergiss nicht zu danken, hat im Refrain, er warf unsere Sünde ins äußerste Meer. In einem der kleinen Propheten, ich weiß gerade nicht in welchem, bei Micha, heißt es, dass Gott unsere Sünde dorthin ins Meer wirft, wo es am tiefsten ist. Das heißt, wir haben mit unserer Schuld und Sünde keinen Kontakt mehr, auch nicht im jüngsten Gericht. Das ist doch was Schönes, wenn ich meine Schuld und Sünde loswerden darf und weiß, die ist für immer los. Mit der komme ich nie mehr in Kontakt. Schade, dass so wenige Menschen darauf zurückgreifen und in die Beichte gehen, zu einer Seelsorgerin, zu einem Seelsorger und ihre Schuld loswerden und sich die Vergebung zusprechen lassen. Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich befreit von allen Sünden? Ich habe 51 Jahre lang erleben dürfen, wie andere Menschen zum Glauben gekommen sind und wie ihre Nöte plötzlich ein viel, viel geringeres Gewicht bekommen haben. Ja, die Nöte sind nicht unbedingt weg und manche werden durch das zum Glauben kommen erst richtig groß. Wir begleiten seit einigen Jahren eine Frau, die noch während ihrer Ehe krank geworden ist und eine psychische Erkrankung bekommen hat und innerhalb dieser psychischen Erkrankung zum Glauben gekommen ist. Und zwar nicht, weil sie jetzt psychisch krank ist, sozusagen, als ja, die hat es halt nicht geblickt, sondern die war wohl bei Sinnen und hat einfach darüber nachgedacht. Und die Gespräche mit mir, die ich schon vorher mit ihr führen konnte, haben am Schluss dazu geführt, dass sie gesagt hat, ja, ich will Gottes Kind werden. Dann hat der Mann das mitbekommen. Und das war dann auch noch einer von den Gründen, es gab noch mehrere, dass er sich von ihr hat scheiden lassen. Und das war eine Schlammschlacht sondersgleichen und sie ist noch nicht zu Ende. Jetzt könnte man berechnend sagen, okay, ich war in Nöten, ich habe es mit Gott versucht, hat nicht funktioniert, also lasse ich es wieder. Was erlebe ich bei dieser Frau? Sie kommt immer tiefer in den Glauben hinein und kommt zu der Erkenntnis, wenn ich Jesus nicht gehabt hätte, dann wäre ich jetzt nicht mehr am Leben. Ich hätte das nicht durchgestanden. Und anstatt in ihrer Enttäuschung, dass der Glaube eben nicht so funktioniert, wie sie es gern gehabt hätte, bindet sie es, also loszulassen und zu sagen, Schluss, Auspunkt, keine Sekunde länger, bindet sie sich umso mehr an Jesus und betet, folgt Jesus nach, und gibt fröhlich ihren Zehnten. Auch das darf man erleben. Durfte ich erleben, wie Konfirmanden während der Konfirmandenzeit zum Glauben gekommen sind. Natürlich, dass wir nur noch eine kleine Gruppe sind und vor allem von denen, die sich bewusst konfirmieren lassen, hat auch Vorteile. Also ich muss mich nicht mehr mit Disziplinproblemen rumschlagen, sondern die kommen, weil sie was hören wollen und fragen auch danach. Aber wenn man da plötzlich merkt, da kommen in jedem Jahrgang 2, 3, 4, 5 zum Glauben an Jesus. Ich sage es euch, das ist eine solch große Freude. Und wenn Erwachsene zum Glauben kommen, natürlich nicht minder. Was haben wir davon? Ich habe die Antwort gefunden. Und dann die Gewissheit, wenn ich einmal sterbe, darf ich bei Jesus sein. Um die Frage, wo ich hinkomme, muss ich mich nicht mehr kümmern. Und damit habe ich alle Kraft, die Gott schenkt, für die Bewältigung der Fragen im Alltag. Wenn man vielleicht doch noch auf diese Zeit schaut, dann denken wir mal dran, es gibt ja immer wieder Katastrophen, wo Menschen durch Brände im Haus in Gefahr geraten. Angenommen, da würde jetzt ein Feuerwehrmann sortieren und sagen, wer hat schon am längsten Ängste und Hitzequalen ausgestanden und vielleicht sogar Rauchgase eingeatmet, der wird zuerst gerettet. Und wer erst seit 5 Minuten in dieser Flammenhölle ist, der wartet bitte schön noch ein Weilchen, weil der soll auch noch etwas schmoren. Das wäre doch hirnrissig. Oder wenn jemand ins Wasser fällt bei einer Seenotrettung, da fragt man doch nicht, wer ist am längsten im Wasser und wer ist gerade reingeplumpst, wer hat mehr gefroren, wer hat weniger gefroren, sondern da rettet man doch einen nach dem anderen, so wie er einem in die Finger kommt. Gott schaut nicht auf die Zeit, sondern er will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und sei es erst 5 Minuten vor Schluss. Zum Schluss noch eine nette Geschichte. Eine Frau hatte von ihrer Urgroßmutter eine wunderschöne Teekanne geschenkt bekommen. Die hat sie gehütet wie einen Augapfel. Aber es war ihr natürlich auch wichtig, dass diese Teekanne nicht als Schmuckstück in der Vitrine steht, sondern dass die in Gebrauch kommt. Und Teeliebhaber, die wissen, dass man eine Teekanne nie mit irgendwelchen Hilfsmitteln ausspülen darf, sondern nur mit heißem Wasser. Die braucht die Patina innen drin. Je brauner, je besser schmeckt der Tee. Ist ehrlich so, kann es bestätigen. Und jetzt ist diese Frau beim Ausspülen mit heißem Wasser, sie ist so ungeschickt an den Wasserhahn gekommen, dass diese Kanne zerbrochen ist. Den Tränen nahe sagt sie, alles ist eitel. Das kleine Töchterchen, die Henriette, so nennen wir sie jetzt mal, ich hoffe, dass niemand so heißt, hört zu und fragt die Mama, Mama, was heißt das, alles ist eitel? Und dann sagt die Mama, weißt du, alles vergeht. Das Töchterchen schaut sich um und sieht so verschiedene Sachen, vergeht das auch? Ja, vergeht das auch? Ja, und dann hüpft sie durchs ganze Haus und durch den ganzen Garten und überall, wo sie vorbeikommt, einschließlich ihrer Schaukel, du vergehst, du vergehst, du vergehst, du vergehst. Dann kommt sie ins Haus zurück und fragt Mama, vergehen wir auch? Und die Mama muss kurz nachdenken und dann sagt sie, ja, unser Körper vergeht. Der kommt eines Tages auf den Friedhof. Aber unsere Person, die bleibt. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir in seinem Weinberg unterwegs sind, wenn wir von diesen süßen Früchten genießen dürfen, sind Weingärtner unter uns. Das, was wir im Supermarkt an Weintrauben kaufen, das gehört eigentlich unter Wirtschaftslebensmittelkontrolle. Trollinger, das ist ja jetzt wirklich nur ein Vesperwein. Also das haben die Bauern früher zum Abendessen getrunken. Den hat man nicht am Sonntagmittag, wenn königliche Hoheiten zu Tisch sind, aufgetischt. Aber eine richtig vollreife Trollinger Traubenbeere, die hat so viel Zucker. Wenn man da auch nur eine in der Hand hält, mit der Hand mögen sie eigentlich niemand mehr die Hand geben, weil da alles klebt. Und die ist so zuckersüß. Und jeder, der im Weinberg mitarbeiten darf, und mir ist das 2-mal gegönnt gewesen, im Unterland am Heuchelberg bei einer Weinernte mitzuhelfen. Jeder, der in diesem Weinberg mitarbeitet, der darf natürlich von diesen Trauben essen. Gott ist doch nicht geizig. Ja, dem Ochsen, der da drischt, wird das Maul nicht verbunden. Und dem Weinarbeiter, der da schneidet, wird das Maul auch nicht verbunden. Wir dürfen bereits in diesem Leben an den süßen Früchten unseres Herrn genießen. Was hält uns eigentlich auf, dass Menschen nicht in diesem Weinberg arbeiten wollen. Das können nur dämonische Lobbyisten sein, die einen ganz anderen Auftraggeber haben, der nicht unser Wohl will, sondern sein eigenes Süppchen kocht. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Und wenn wir dann diesen Vorsatz vor Augen halten, das Himmelreich gleicht einem Arbeitgeber, einem Hausherrn, der Arbeiter einstellt, dann verändert sich unser Blick. Und dann freuen wir uns, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen und sei es 5 Minuten vor dem Tod. Amen. Wie groß ist des allmächtigen Güte? 485. Wir beten. Lieber Herr, durch deinen Diener und Liederdichter Christian Fürchtegott Gellert hast du formulieren lassen: Schau, o mein Geist, in jenes Leben, zu welchem du erschaffen bist, wo du mit Herrlichkeit umgeben Gott ewig sehen wirst, wie er ist. Du hast ein Recht zu diesen Freuden. Durch Gottes Güte sind sie dein. Sieh, darum musste Christus leiden, damit du könntest selig sein. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du uns diesen Blick in deinen Himmel und in deine Ewigkeit immer und immer wieder schenkst. Wir können es nachlesen, wie es dort aussieht. Lass das Herz berührt sein, damit wir eine Sehnsucht bekommen, die nie mehr vergeht, eine Sehnsucht, einmal bei dir zu sein, vor dir zu stehen, in deinem Thronsaal, dich zu loben, dich zu ehren, dich anzuschauen, endlich den Wunsch erfüllt zu bekommen, zu sehen, wie du aussiehst. Hab Lob und Dank für deine Verheißungen, die uns auf diesem Weg begleiten. Und Herr, lass die Freude, die in unserem Herzen sprüht, doch auch über unser ganzes Wesen nach außen strahlen, dass andere fragen, was hast du, das ich nicht habe. Hab Lob und Dank, dass du uns als deine Zeugen durch diese Welt schickst. Und hab Dank, dass du uns als Arbeiter nicht in die Wüste stellst, sondern in deinen Weinberg, dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen zum Leben. Und darüber hinaus erfüllst du uns auch noch den einen und anderen Wunsch. Du bist ein Herr, reich für alle. Lass unseren Blick auf deine Güte gewendet sein und nicht auf das, was du uns versagst, weil du weißt, dass es unserem Leben nicht gut tut. Hilf, dass wir uns fügen in deinen Plan mit uns ganz persönlich, dass wir nicht nach links und nach rechts schauen, was machen die anderen, wie geht es den anderen und wie geht es mir, sondern dass wir uns freuen an dem, was du für uns bereitet hast. Und so geh du mit uns in die neue Woche. Lass uns deine Güte erfahren und spüren. Deine Güte und Liebe, lass sie uns immer da vor Augen sein. Sie stärken mir die guten Triebe, mein ganzes Leben dir zu weihen. Sie tröste mich zur Zeit der Schmerzen, sie leite mich zur Zeit des Glücks. Und sie besieg in meinem Herzen die Furcht des letzten Augenblicks. Amen. Amen. Lasst uns beten mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Was bringt's? Ein wunderbares Leben mit einem herrlichen Ziel mit Jesus. Vielen herzlichen Dank für diesen Blick. Kurz ein paar Ankündigungen noch. Am nächsten Sonntag findet auch wieder Gottesdienst statt, um 9.45 Uhr. Dann wird aber an zwei Sonntagen kein Gottesdienst sein. Am 8. und 15. März ist kein Gottesdienst. Wenn Sie noch keinen gelben Zettel haben, nehmen Sie am besten nachher noch einen mit. Heute Abend sind Sie herzlich eingeladen zu einem Missionsvortrag mit Frau Eickermann von Wycliffe, von dieser Übersetzung der Bibelübersetzerarbeit dieser Leute. Und dann noch in eigener Sache, wir würden uns freuen, wenn wir am Dienstag vielleicht noch Unterstützung in unserer Hauswirtschaft beim Gästewechsel kriegen könnten. Wäre super, falls jemand sagt, jawohl, Betten beziehen, meine Sache oder so, oder ein bisschen putzen, wäre super. Könnten Sie auch vorne sagen. Und wir haben Anfang März eine Baufreizeit, wo wir auch unseren unteren Parkplatz pflastern wollen. Falls jemand sagt, das ist meins, dann melden Sie sich doch auch da vorne an der Pforte. Und dann habe ich Herrn Pfarrer Mönz gebeten, dass er zum Opfer selber noch was sagt. Das würde man dann gerne mitgeben.
Ja, unser jüngster Schreinermeister und er arbeitet in Ruben-Gera. Die wenigsten unter Ihnen werden wissen, wo das ist. Das ist im Nordwesten von Ruanda. Und er leitet dort eine Ausbildungsstätte mit 70 Lehrlingen, davon ein knappes Drittel Frauen. In Afrika lernen auch Frauen Handwerkerberufe, die haben da keine Scheu. Und unser Sohn ist mit der Organisation Christliche Fachkräfte International dort. Und es wäre schön, wenn wir mit dem heutigen Opfer diese Arbeit von CFI, es ist übrigens ein Teil der Arbeit von Hilfe für Brüder. Wer dieses Hilfswerk kennt, Parallelstrukturen zu Brot für die Welt, die einen versorgen die einen Gemeinden und die anderen versorgen die anderen Gemeinden. Und weil immer wieder der Vorwurf gemacht wird, ja, ihr erzählt doch nur von Jesus, aber ihr schafft doch nichts. Ja, und zerstört vielleicht noch deren Kultur und was weiß ich was. Auch wieder so Lobbyisten, die einem da irgendwas einreden wollen. Und dann hat man die Organisation Christliche Fachkräfte International gegründet, wo beides zusammenkommt, wo jetzt nicht das Missionieren und das Predigen und Bibellehre im Mittelpunkt steht, sondern die ganz praktische Arbeit als Ärzte, als Handwerker und wie gesagt auch als Schreinermeister. Er macht das jetzt schon seit 4 Jahren und jetzt noch 1,5 Jahre, dann müssen Sie zurück mit Frau und 4 kleinen Kindern, maximal 6 Jahre unterstützt die Bundesregierung, das Ministerium für internationale Zusammenarbeit und dann drehen die den Geldhahn zu und dann müssen die Kinder wieder zurück. Also das, was Sie heute einlegen, kommt nicht unserem Sohn direkt zugute, sondern das kommt CFI zugute und die tun ihre logistische Arbeit dort. Und ich möchte Ihnen herzlich empfehlen. Danke. Das ist mir neulich auch passiert im Gottesdienst, dass ich nach einer Abkündigung und nach einem Schlusslied einfach vom Altar weg bin und habe mich gewundert, warum die Leute alle stehen bleiben. Weil bei uns setzt man sich zum Nachspiel noch einmal. Und bevor ich bei der ersten Besucherreihe angekommen bin und die mir alle nachgeschaut haben, ist mir's eingefallen. Ach, der Segen. Geht hin im Frieden und mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche eine gesegnete Woche.